Darüber spricht man doch nicht. Doch, wir schon.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Und wie immer bin ich nicht alleine, sondern mir gegenüber sitzt Gabi. Hallo, liebe Gabi.
Hallo Stefan, da sind wir wieder, wir zwei Plaudertaschen. Schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch, dass du dieser wöchentlichen Einladung gefolgt bist und wir uns hier miteinander austauschen heute. Und bevor wir in das Thema einsteigen, würde ich nochmal gerne sagen, wie dankbar ich bin. Also ich bin dankbar dafür, dass wir auch viele Zuschriften bekommen, gerade zu dem Thema Kindesentfremdung. Geben sich viele Menschen wirklich Mühe und verfassen dort ein paar Zeilen. Und tatsächlich auch, wenn man auf die Statistik guckt, ist es ein Thema mit der Kindesentfremdung, was einfach ganz, ganz hoch im Kurs ist, was sich viele Menschen angehört haben. Und daran sieht man, das scheint wirklich in der Gesellschaft einfach ein ganz großes Thema zu sein, was mich persönlich sehr überrascht. Überrascht es dich?
Mich überrascht es auch in der Tat und ich bin auch immer wieder erstaunt und erfreut über diese Nachrichten in der Tat und erstaunt dahingehend über die Offenheit und Ehrlichkeit, die uns bei diesen Schreiben, die uns erreichen, mitgeteilt wird. Und erstaunt bin ich auch darüber, welche hohe Tabuzone über dieses Thema gelegt ist. Also jetzt hätte ich beinahe gesagt, eigentlich ist es Teil in der Mitte der Gesellschaft und es passiert jeden Tag, aber es wird nicht darüber gesprochen. Und von so her, ja, bin ich auch sehr dankbar, dass wir dieses Thema aufgegriffen haben und zum späteren Zeitpunkt ja nochmal aufgreifen werden.
Genau, du hast es gerade angedeutet. Also erstmal glaube ich, so ist auch die Resonanz bisher gewesen. Das scheint ein großes Thema in der Gesellschaft zu sein, Kindesentfremdung. Und es scheint auch weniger ein Thema zu sein, dass diese Kindesentfremdung stattfindet. Mehr scheint es ein Thema zu sein, wie der Umgang damit ist. Gerade was Jugendamt angeht, was Gerichte angeht und so weiter. Dass da einfach der Umgang, ich sage es mal ganz, oder versuch's mal ganz nett auszudrücken, wirklich echt bescheiden ist und nicht gerecht abläuft. Das hatten wir in der Folge mit Sava auch gehört.
Ich bin jetzt mal nicht nett und nicht, ich bin jetzt mal ganz direkt. Ich sag mal, vor allem von der Resonanz, die uns empfangen hat oder die wir bekommen haben, ist, ich sage jetzt ganz unverblümt dieses Wort, es ist eine Voreingenommenheit von bestimmten Ämter ist ein blödes Wort, aber von bestimmten Stationen in diesem Prozess. Da ist jemand beschuldigt und dann ist dieser Mensch das und es wird nicht mehr selektiv oder genauer hingeguckt. Und das, muss ich zugeben, geht mir immer noch durch den Kopf, wieso das bei uns so ist. Und deshalb freue ich mich umso mehr auf die nächste Folge, die wir aufnehmen werden dazu.
Genau, du hast es jetzt zum zweiten Mal angesprochen und jetzt möchte ich es auch nochmal aufgreifen. Wir werden noch einmal eine Folge dazu machen zum Thema Kindesentfremdung, werden Zava dort auch nochmal zu Gast haben und einen weiteren Gast, den wir noch nicht verraten werden. Und das wird auch für uns unsere erste Folge, die wir aufzeichnen, im Vierergespann sein, was natürlich auch sehr spannend ist für uns und wir entwickeln uns da ja auch weiter. Aber da wird sicherlich noch mal ganz viel auf den Tisch kommen und wir werden noch mal intensiv in die Themen einsteigen. Apropos in die Themen einsteigen oder in diesem Fall in das Thema einsteigen. Liebe Gabi, ich möchte mit dir ganz gerne darüber sprechen, über das Thema Pflegebedürftigkeit. Und zwar ganz konkret das Thema, wie spricht man eigentlich mit seinen Eltern über Pflegebedürftigkeit? Wie spricht man innerhalb der Familie über das Thema Pflegebedürftigkeit? Und ich möchte ganz kurz sagen, wie das Thema entstanden ist. Also es ist natürlich auch im privaten Kontext, das wirst du vielleicht auch kennen, können wir gleich nochmal drüber sprechen. Immer wieder ein Thema und Beobachtungen, die man auch wahrnimmt und die einen auch selber betreffen. Ich meine, wir haben ja auch alle Familie und Familie von unseren Partnern und so weiter. Und das ist der eine Punkt, wo die Beobachtung für oder die einen selber auch betroffen hat zu dem Fall. Und das andere ist, dass es mir am Wochenende tatsächlich in die Hände gefallen ist, nämlich anhand eines Zeitungsartikels, wo genau dieses Thema ja, besprochen wurde, wo einmal drauf geguckt wurde mit dem Titel, wie spricht man mit Eltern über Pflegebedürftigkeit? Und ich habe es dir, liebe Gabi, dann zugeschickt und habe gesagt, das wäre doch ein Thema, was definitiv Teil unseres Podcastes sein sollte.
Und
Und jetzt
ich
sitzen
habe,
wir
und jetzt sitzen wir hier, weil ich
hier.
gesagt habe, ja genau, das ist es, denn ich sage jetzt mal so, du hast es vorher genannt, die Familie oder die Familie des Partners. Und ich sage mal so, ich bin hier wieder in einer Sondersituation, denn in unserer Familie wird darüber gesprochen. Für uns ist das kein Tabuthema, aber es ist, sage ich jetzt mal allgemein, und ich erlebe es in meinem beruflichen Tun, darüber spricht man nicht. Mutti oder Vati bauen ab, muss ja nicht gleich irgendwie eine kognitive Erkrankung sein, aber sie können körperlich, physisch nicht mehr und benötigen Hilfe und Unterstützung. Und wie spricht man im Kleinen darüber und vor allem, wie spricht man dann im Großen darüber? Das ist ja sehr oft belastend. Und als ich mich darauf vorbereitet habe, ist mir ein Wort eingefallen. Da habe ich gedacht, schon wieder dieses Wort. Zuzugeben, dass ich etwas nicht mehr alleine kann, ist zum Teil ja auch schambehaftet. Ich schäme mich dafür, dass ich etwas nicht mehr kann. Deshalb schweige ich drüber. Denkst du zu dem?
Definitiv. Und das Erste, was mir dazu eingefallen ist, wo wir bestimmt noch mal drauf kommen, ist, ob es einfach auch ein Generationsthema ist. Ne? Also ich glaube schon, dass sich die Generationen unterscheiden, aber da würden wir dann noch mal drauf kommen. Ich glaube aber ja, dass es tatsächlich noch ein schambehaftetes Thema ist. Auf der einen Seite zuzugeben, dass ich etwas nicht mehr kann, auf der anderen Seite startet es vielleicht ja auch mit sehr intimen Themen. Also ein intimes Thema, was mir zum Beispiel so einfällt, ist, dass jemand wahrnimmt, okay, meine Blasenfunktion ist vielleicht eingeschränkt, das funktioniert alles nicht mehr so gut, vielleicht Tröpfcheninkontinenz könnte ein Thema werden, es könnte aber auch ein Thema werden, ich kann vielleicht die Körperhygiene bei mir selbst gar nicht mehr so sicherstellen, weil ich nicht mehr an alle Stellen herankomme, weil ich vielleicht auch in einer Dusche nicht mehr die ganze Zeit stehen kann und so weiter. Also wir gehen jetzt mal davon aus, dass noch keine Hilfsmittel vorhanden sind. Aber das sind ja in erster Linie, oder ich komme nicht mehr so aufs Klo, weil das einfach zu niedrig ist und ich komme einfach schlechter hoch, weil ich eben noch keine Hilfsmittel habe. Und das sind ja erstmal sehr intime Themen. Und dass das nicht ganz so leicht fällt, das aus Sicht der Person anzusprechen, die diese Unterstützung eigentlich benötigt. Und auf der anderen Seite das anzusprechen aus Sicht von Tochter, Sohn, Ehemann, Ehefrau, wie auch immer, also Familie. Das, ja, das sehe ich definitiv, dass da sicherlich eine Schwierigkeit und eine Hürde ist.
Du hast jetzt sehr viele körperliche Komponenten gewählt. Mir ist noch eingefallen, so diese Gangunsicherheiten, die Menschen gelegentlich an den Tag legen, dass sich der Bewegungsradius verkleinert, parallel dazu einhergehend der Hilfe- und Unterstützungsbedarf im Thema Essen. Also, dass man, es beginnt ja oftmals mit Zähne, du hast vorher gesagt, die Hygiene, die Körperhygiene, also Mundhygiene, Zähne. Dass ich nicht mehr so beißen kann. Und also man könnte jetzt hier, jetzt sprechen wir mal fachchinesisch, die ganzen ATLs und IDLs, also die Aktivitäten des täglichen Lebens durchgehen. Und wer gesteht sich denn schon gerne selber ein, ich kann das nicht. Oder ich kann das
Genau.
nicht mehr. Jetzt nehme ich mal die Frau Schwöller her, die vor ein paar Wochen selber aus gesundheitlichen Gründen in dieser Situation war. Ich durfte mich nicht bewegen. Das heißt, ich war auf alles angewiesen und ich konnte mich in jeden einzelnen pflegebedürftigen Menschen hineindenken. Wenn du beim Essen beobachtet wirst, es wird geguckt, wie viel isst du, wie isst du. Du darfst nicht aufstehen zur Körperpflege, zum Toilettengang, zu sonst irgendetwas. Das ist schon ein Einschnitt ins Leben. Nur bei mir war es vorübergehend und bei älteren Herrschaften ist es eben nicht vorübergehend. Und sich das einzugestehen, ich brauche jetzt permanent Hilfe, ist für die betroffene Person schwierig und für die Kinder oder die Angehörigen zu sehen, Mutti, Vati, wer auch immer, ist nicht mehr so, wie sie war oder wie er war. Wie sage ich es dem Kind jetzt sozusagen? Wie spreche ich Mami an oder Papi? Vor allem, die ja ihren Mann oder ihre Frau gestanden haben, im Leben waren. Und wie gehe ich damit um, dass ich jetzt meinen Elternteil vielleicht enttäusche, wenn ich sie darauf hinstoße? Na? Also ein äußerst schwieriges, heikles Thema.
Klar, und wir umschiffen ja auch gerne diese schwierigen Themen. Also grundsätzlich schwierige Themen werden ja gerne tatsächlich umschifft. Und die Frage ist natürlich auch, ich glaube, man bekommt ja häufig viele Dinge noch gar nicht am Anfang so sehr mit. Also gehen wir jetzt einfach mal davon aus, es sind die Eltern, die in einem eigenen Haushalt leben und die Kinder kommen ab und zu Besuch. Dann würde ich einfach mal unterstellen, die Veränderung, die der ältere Mensch jetzt zum Beispiel wahrgenommen hat, werden die Kinder erstmal noch gar nicht so wahrnehmen, weil sie ihre Eltern ja gar nicht regelmäßig sehen und so weiter in gewissen Situationen. Und das heißt, wenn sie die ersten Dinge wahrnehmen, wird es ja auch schon fortgeschrittener sein, wo ich einfach mal von ausgehe. Und was ich beobachte tatsächlich bei vielen Menschen, ist auch so eine. Ja, dieses Eingestehen, ich bräuchte Unterstützung, ich bräuchte Hilfe, aber auf der anderen Seite auch diese Hilflosigkeit. Was gibt es denn da eigentlich alles? Also, wo kann ich mir erstmal als betroffener Mensch überhaupt Unterstützung holen? Also, vielen ist ja gar nicht bewusst, dass sie zum Arzt gehen können, dass es auch für leichte Inkontinenz bereits Medikamente gibt, die man machen kann. Es gibt Hilfsmittel, auch bei Klogängen und so weiter, wenn das alles nicht mehr so funktioniert. Aber erstmal darauf zu kommen, ich bin dem nicht hilflos ausgeliefert, sondern ich kann ja etwas aktiv tun. Das beobachte ich auch ganz häufig, dass dieses Bewusstsein gar nicht vorhanden ist. Du hast ja gerade von deiner Familie berichtet. Bei euch ist es sicherlich was ganz, ganz anderes. Wir hatten im Vorgespräch auch nochmal darüber gesprochen. Wenn natürlich eine Familie ein Bestattungsunternehmen hat, dann wird wahrscheinlich Tod und Trauer ist der ständige Begleiter, auch aus professioneller Sicht. Und so ähnlich ist es bei dir ja auch mit der Pflege. Das heißt, ihr seid gut ausgebildet, ihr wisst ganz genau, ihr könnt drüber sprechen. Es ist völlig normal, dass das passiert. Wir bleiben halt nicht alle 20. Und der dritte Punkt ist auch noch, ihr wisst vermutlich auch, wo ihr euch Unterstützungsleistung holen könnt und was ihr alles überhaupt bekommen könnt, oder?
Aber die Eier legen, die Wollmilchsau sitzt dir gerade gegenüber. Das sagt die Familie immer, du hast es gelernt, dann sag uns mal. Oder wir wissen aus beruflichen Gründen tatsächlich, jeder in seinem Bereich, hier und da kann ich nachfragen. Und der erste Schritt ist im Regelfall immer, ich erzähle es meinem Arzt. Würde ich ja auch als allererstes empfehlen, sprich mal ganz ehrlich mit deinem Arzt über deine Beschwerden. Na? Und weil du das Vorgespräch genannt hattest, und es sind tatsächlich so die ersten Beschwerden im Regelfall tatsächlich, und es wird mit hoher Wahrscheinlichkeit eine eigene Podcast-Folge werden, das Thema der Kontinenz oder der Inkontinenz. Wie spreche ich darüber, dass ich etwas nicht mehr kann? Ja? Es ist, wie wir es bei der Demenz schon hatten, wie sage ich es jemandem, dass ich Dinge vergesse? Weil bis es mir selber auffällt, fällt es der Umgebung auch schon auf, so ungefähr. Und ich glaube, ist die größte Hürde zu nehmen, jemanden, also erstens die Selbsterkenntnis und jemanden darauf hinzuweisen. Und meine persönliche Empfehlung ist, wenn ich merke, mit mir stimmt was nicht, dafür, also es hört sich doof an, aber dafür gibt es auch einen Hausarzt.
Also da möchte ich, weil ich mir vorstellen kann, dass wahrscheinlich viele gerade da sitzen und hören und denken, naja, den Hausarzt, den die Frau Schweller hat, den hätte ich dann auch gerne.
Nee, den gebe ich nicht her.
Siehste, und die wenigsten, und das bekomme ich bei ganz, ganz vielen älteren Menschen mit, sind wahnsinnig unzufrieden mit ihren Hausärzten. Und da wundert mich das nicht. Also auch die Hausärzte sind ja mega gestresst und so weiter, ne? Aber da wundert es mich nicht, dass man sich nicht hinsetzt mit so einem heiklen Thema, mit so einem Intimthema kommen möchte, selbst wenn man das Bewusstsein hat und weiß, ich müsste es jetzt eigentlich ansprechen, dass sie es nicht tun, weil einfach gar keine Wohlfühlatmosphäre mehr wirklich da ist, weil man das Gefühl hat, es wird gehetzt, es wird sich wenig Mühe mit den Menschen gegeben, es wird wenig zugehört, sondern es ist eher ein Abarbeiten und Abfrühstücken. Um Gottes Willen, ich möchte jetzt nicht alle Hausärzte hier über einen Kamm scheren, aber das ist schon das, was ich vermehrt mitbekomme, selbst auch Erfahrungen gemacht habe, was das angeht. Also das könnte zum Beispiel eine Erklärung dafür sein, warum vielleicht Menschen auch nicht so schnell mit ihrem Arzt darüber sprechen. Ich würde aber gerne, und da würde ich den Schwenk gerne machen, nochmal zur Familie zurückkommen. Aus deiner Praxis in der Pflege. Hattest du so das Gefühl, dass die Angehörigen offen mit den Defiziten ihrer Eltern oder ihres Elternteils umgehen, dass sie offen über Dinge sprechen können? Natürlich, sie sind dann ja schon im Pflegeheim und so, aber man unterhält sich ja mit den Angehörigen. Hast du irgendwie das Gefühl, dass da auch ein vertrautes Verhältnis auch zwischen den Angehörigen und der pflegebedürftigen Person da ist, dass man auch darüber sprechen kann, wie wünschst du dir das eigentlich? Wie möchtest du gepflegt werden? Wie stellst du dir das eigentlich vor, wenn du nicht mehr kannst? Was ist dir wichtig?
Selten. Die meisten Fälle, die ich erlebt habe, ist, dass die Angehörigen wenig über die Wünsche und Bedürfnisse ihrer Elternteile wussten, beziehungsweise mir fielen jetzt gerade mindestens 5 Angehörige ein, die kein Verständnis dafür aufgebracht haben, warum sich Mutti oder Vati jetzt so verhält oder Tante oder Onkel, ist ja völlig egal, also der Pflegebedürftige. Die teilweise das Verständnis zur Diagnostik nicht hatten oder diese Unverständnis im Allgemeinen. Und ich als Pflegefachperson damals und auch als Beratende im späteren Jahren dann mit den Angehörigen gesprochen habe, dass die Sachlage ist jetzt so und so und so und die Auswirkungen dahingehend sind so und so und so. Und ja, aber das war Mutti oder Vati noch nie und so. Ja, aber es ist jetzt da. Jetzt ist es so. Und Mutti und Vati will nicht, sondern kann nicht. Das heißt, kann nicht heißt nicht immer, ich will nicht. Manchmal ist kann nicht, kann gesundheitlich nicht mehr.
Hat es denn was aus deiner Sicht damit zu tun, dass die Angehörigen es nicht wahrhaben wollen und gleichzeitig auch nicht in die Akzeptanz gehen wollen, dass jetzt einfach ein anderer Lebensabschnitt begonnen hat für die Menschen?
Aus heutiger Sicht würde ich es tatsächlich genauso sehen. Und es ist ja, sind wir mal ganz ehrlich, es ist schwer für jemanden zu sehen oder zu ertragen, wahrzunehmen, dass sich dein Elternteil oder deine Eltern jetzt verändern. Also, ich hab gestern irgendwas gelesen, die ersten 3 Jahre ist so, ich hab dich lieb, Mami, und dann wird gemotzt und so weiter und so weiter. Und irgendwann zieht man aus und man sieht sich nicht mehr so oft und plötzlich verändert sich das Leben und irgendwann ist dieses Elternteil nicht mehr da. Und es ist schwer zu sehen. Ja, die Eltern werden ja auch älter, so wie wir auch. Und also aus meiner und aus deiner beruflichen Erfahrung ist es ja so, wir wissen, was kommt. Was alt und älter werden heißt, ist ja separat wieder ein Thema älter werden in der Gesellschaft, ne? Und die Akzeptanz dazu, dass ich als junger Mensch es akzeptiere, dass meine Mutter, mein Vater, wer auch immer, jetzt nicht mehr so kann, das ist ein Eingestehen für mich selbst. Dass ich jetzt Verantwortung übernehmen sollte, müsste, konnte, dürfte. Ein Riesenschritt. Jetzt erinnerst du dich noch an unseren Podcast mit Trauer und Sterben? Da war es ja auch so, zu diesem Blickwinkel. Sondern den Blickwinkel verändern ist jetzt in diesem Fall, jetzt muss halt ich für meinen Elternteil da sein und nicht mehr umgekehrt. Das ist so ein Rollentausch. Und das sind viele eben dann auch nicht bereit, denn es ist jetzt nicht mehr so, wie es immer war. Jetzt verändert sich plötzlich was. Ich kann Mutti und Vati nicht mehr nur alle 2 Wochen besuchen. Ich sollte jetzt mindestens einmal wöchentlich vorbeischauen. Telefonkontakt halten, was auch immer. Also Dinge müssen sich neu einfinden und der ganze Lebensablauf verändert sich ja dabei. Heißt ja noch nicht, dass der Mensch jetzt mega pflegebedürftig ist. Er braucht eben jetzt nur Unterstützung am Anfang und den
Genau.
Blickwinkel drauf.
Ja, das ist gut, dass du das nochmal sagst. Du hast gerade nochmal gesagt, am Anfang, das ist der Gedanke, den ich auch gerade hatte, als du das so schön berichtet hast. Da habe ich gedacht, ja, und ich glaube, gerade am Anfang ist es super wichtig, wo ja auch der Pflegebedürftige selbst erstmal in die Akzeptanz gehen muss, dass es alles nicht mehr so funktioniert und er trotzdem ein vollwertiger und nicht minderwertiger Mensch ist und dass dieser Mensch trotzdem weiterhin von Angehörigen geliebt und akzeptiert wird. Also das ist ja auch ein Prozess, wenn ich vielleicht viele Dinge gar nicht mehr so kann, wie ich es gerne würde, durch die unterschiedlichsten Umstände und vielleicht nicht mehr die starke Persönlichkeit in dem Moment bin, die ich immer war, sondern plötzlich zerbrechlich werde, dann ist es völlig okay. Das heißt, auch der Pflegebedürftige hat ja parallel zu den Familienangehörigen eine wahnsinnig große Aufgabe, erstmal damit zurechtzukommen, zu akzeptieren, sich selbst zu akzeptieren, anzunehmen, die Situation anzunehmen. Und da, glaube ich, ist genau diese Unterstützung der Familienangehörigen so super, super wichtig, dem Menschen das Gefühl zu vermitteln, auch wenn du dich veränderst, ist das völlig okay und es ist völlig normal und das macht dich nicht zu einem minderwertigen Menschen, sondern du bist und bleibst die liebenswerte und tolle Person, die du immer für uns warst. Und
Du bist
das ist, glaube
genauso
ich, ein
wertvoll wie vorher.
genau, und das ist, glaube ich, echt eine hohe Kunst, diesen Spagat hinzubekommen. Es bedeutet für jeden, auch für die Angehörigen, das haben wir, du hattest ja Trauer auch angesprochen. Es bedeutet eben auch für die Angehörigen, sich von ihrer eigenen oder aus der eigenen Sicht zu lösen, jetzt irgendwie das Gefühl zu haben, ich verliere etwas, sondern eher sich in die Perspektive des Pflegeangehörigen oder Pflegebedürftigen zu versetzen und sich zu fragen, was braucht dieser Mensch jetzt gerade von mir als Unterstützung? Weil um mich als Angehörigen geht es in erster Linie erstmal gar nicht. Sondern aus meiner Perspektive geht es erstmal um den Pflegeangehörigen, diesen bei diesem Übergang in eine neue Lebensphase zu begleiten.
Und weil wir gerade so zu Beginn der Pflegebedürftigkeit sind, wo sozusagen der Unterstützungsbedarf im Fokus steht und dann kommt der Hilfebedarf und dann kommt der Pflegebedarf. Wenn ich frühzeitig, und das ist, vielleicht stehe ich mit der Meinung alleine, aber es ist einfach meine Meinung, wenn ich frühzeitig erkenne oder das akzeptiere oder gemeinsam in die Akzeptanz gehe, dass der Weg in Hilfebedürftigkeit und Pflegebedürftigkeit sanfter und ich sage es jetzt mal überspitzt gechillter, läuft als ich akzeptiere es jetzt nicht und wir überspringen das und ach nein, und das ist ja nicht und das bildest du dir ein, bla 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 bla, dann wird der Sprung in die Pflegebedürftigkeit, es ist wie vom 10-Meter-Brett, nicht vom 1-Meter-Brett rein ins Wasser, sondern vom 10-Meter-Brett und das ist wesentlich schwieriger. Und so kann ich mich ein bisschen darauf vorbereiten. Du hattest es vorher genannt, zum Beispiel, die sich Gedanken machen, Dusche, Duschstuhl oder Duschhocker rein, Toilettenaufsatz, mal zum schon vorkochen oder Essen auf Rädern, hätte ich jetzt beinahe gesagt, so diese Kleinigkeiten oder ich koche heute für Mutti oder Vati mit und gebe da was. Das sind so die Dinge. Oder ich sage mal, vielleicht frage ich halt nach, möchtest du mal baden und ich unterstütze dich. Da gibt es so viele, viele Dinge, die man schon beleuchten könnte. Und da kann man dann auch näher hinschauen. Da brauchst du auch keinen Pflegedienst, nichts, gar nichts. Und so langsam kann man sich dann in die Thematiken einarbeiten. Das Internet ist ja ergiebig. Und in vielen Bereichen Städten, Bezirken in Deutschland, es gibt ja Pflegestützpunkte.
Genau. Da sind wir jetzt schon sehr weit. Über die Pflegestützpunkte können wir gleich nochmal sprechen. Ich würde nochmal da einhaken, was du jetzt gerade gesagt hast. Ich finde das genau richtig. Also wenn ich als Angehöriger letztendlich mitbekomme, okay, da könnte gegebenenfalls ein Duschstuhl oder eine Toilettensitzerhöhung oder ein Griff an der Toilettenwand, dass der Mensch wieder vernünftig aufstehen kann und so weiter, schon Unterstützungsleistung sein. Dann finde ich das super. Also es braucht nicht immer gleich das ganz Große. Aber mein Appell tatsächlich an alle Angehörigen wäre auch, bitte verzweifelt nicht, wenn dieser Mensch das erstmal gar nicht annimmt. Also ich habe es häufiger erlebt, gerade bei den älteren Herrschaften, die männlichen älteren Herrschaften, die da papperlapapp, das brauche ich alles nicht. Ich bin doch jetzt nicht, was soll ich denn damit? Ich kann doch wohl noch alleine vom Klo aufstehen. Und eigentlich weiß man, nee. Das funktioniert leider nicht mehr so gut. Also da auch wirklich dran zu bleiben und es nicht persönlich zu nehmen, wenn das jemand erstmal ablehnt, was auch völlig normal ist in diesem Prozess, sondern dann auch dran zu bleiben und zu gucken, okay, wie kann ich das Ganze denn schmackhafter machen und wie kann ich denn die Vorteile nochmal deutlicher machen und so. Nicht gleich aufgeben und im Familienstreit verfallen, weil das wäre aus meiner Sicht genau der ja nicht so ideale Weg.
Kann ich dir beipflichten? Was soll ich dazu jetzt noch anheften? Ich habe jetzt gerade so ein paar Männer im Kopf gehabt.
Ja, ne?
Aber auch Frauen sind oft so. Ich bin die Frau im
Ja.
Haus, aber ja.
Ja, natürlich. Ich wollte jetzt auch nicht so ein Ding aufmachen, so Männer und Frauen. Ich bin nach wie vor davon überzeugt, auch aus der Praxis damals, es gibt Unterschiede im Umgang mit solchen Dingen, aber eben nicht bei allen Männern und bei allen Frauen. Das ist, glaube ich, auch ganz klar. Aber ich habe gerade auch so ein paar ältere Herrschaften von damals so im Kopf gehabt, die irgendwie alles auf ihre eigene Art und Weise, die nicht immer sehr nett war, abgelehnt haben, wo man schon manchmal dachte, okay, gleich fliegen hier die Hocker durch die Gegend. Am Ende sie aber eigentlich sehr, sehr traurig waren und eben in diesem Prozess der Akzeptanz noch gefangen waren. Und sie dann aufzufangen und liebevoll zu begleiten, mit Verständnis zu begleiten, das ist, glaube ich, genau das Richtige. Ich würde tatsächlich, du zeigst mit dem Finger, du möchtest etwas sagen. Das ist schön, dass du dich meldest. Das ist super. Das konnte jetzt keiner sehen. Aber ich fand es super charmant, denn ich wollte jetzt gerade so ein bisschen das ausschleichen lassen, weil wir bei einer halben Stunde sind.
Hey,
Und
jetzt komme ich.
Genau, und die liebe Gabi hat ihr Fingerchen in die Kamera gehalten, um zu signalisieren, sie hat noch einen Zusatz. Das möchte ich natürlich nicht untergehen lassen.
Ich habe noch einen Zusatz, und zwar, du hast ja so Pflegehilfsmittel in den Raum geworfen. Und es gibt ja mittlerweile, jetzt kommt wieder der Klugscheißer-Modus, es tut mir ganz furchtbar leid, das Pflegeunterstützungs- und Entlastungsgesetz. Na, das PUEG, es ist noch nicht, es ist seit 23, wurde es verabschiedet und es gilt seit 24, ist noch nicht ganz so. Aber diese Pflegehocker und so weiter und so fort, im Regelfall bekommt man die ja verordnet von der Krankenkasse und so weiter. Das, ich sag mal, jetzt salopp genannt, eigentlich braucht es ja immer für alles einen Pflegegrad, aber es gibt ja auch die Verordnungen über die Krankenkasse. Und bevor ich mir das selber kaufe, darum habe ich vorher ja gesagt, bitte auch zum Arzt gehen, denn man kann Dinge auch verordnen lassen, dass ich die bekomme, da muss ich die nicht von meinem eigenen Geld bezahlen. Denn es kostet
Genau.
ja auch ordentlich Geld. Ich wollte es unbedingt noch in diese Folge mit reinpacken. Das wäre für mich jetzt ganz schlimm, wenn wir das nicht sagen würden, weil am Ende heißt dann, oh, dann sollen wir das noch selber kaufen und überlegen wir uns mal, was also Pflege, also so ein Duschstuhl kostet oder Pflegeaufsatz und so weiter. Es ist oft Geld, was nicht unbedingt da ist. Und deshalb versuchen sich das zu verordnen lassen und mit dem Hausarzt dann eben tatsächlich darüber sprechen, dass vielleicht so ein Hilfsmittel jetzt nicht falsch wäre im Leben in der
Genau.
Häuslichkeit zu Hause. Das wollte ich noch
Definitiv.
sagen.
Super, wunderbar. Und das ist auch ein guter Übergang in den Teil 2, den ich gerne mit dir zu dem Thema machen würde. Und zwar würde ich dann genau da wieder einsteigen zu dem, was du jetzt zum Schluss gesagt hast. Denn diese Unterstützung und diese ganzen Informationen erhält man bei den Pflegestützpunkten, die du schon angesprochen hast. Und darüber würde ich gerne im Teil 2 mit dir einmal einsteigen, nochmal drauf zu gucken, was ist denn das überhaupt, was leisten diese Pflegestützpunkte? Und ich würde nochmal gerne stärker reingehen, naja, wie schaffen es denn jetzt eigentlich beispielsweise Kinder ganz konkret in ihren Familien dieses Thema präsenter zu platzieren? Und es besprechbar zu machen. Aber da gucken wir im Teil 2, wenn du Lust hast.
Natürlich habe ich da Lust zu. Kennst mich doch.
Perfekt.
Lieber Stefan, es war mir eine Freude, über dieses, ich nenne es jetzt mal salopp heikle Thema mit dir zu sprechen und ein Thema zu öffnen, was zu stark unter den Teppich gekehrt wird und sehr präsent ist überall in der Gesellschaft. Vielen Dank dafür.
Mir war es ebenfalls eine Freude. Vielen Dank und wir hören uns bei der nächsten Folge. Bis
Genau.
dann.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.